Ja, ich darf Sie und ich darf euch auch herzlich grüßen, auch wenn es ein kleines Häuflein ist. Aber es ist so gut, dass wir einfach Ohren und Herzen aufmachen und auf Gottes Wort hören. Und wenn nur in einem einzelnen Herzen etwas von dem Samen aufgeht, egal ob es schon jemand ist, der gläubig ist oder der noch fern steht, dann hat sich dieser Abend gelohnt. Das dürfen wir nie vergessen, dass Gott immer im Kleinen wirkt und im Großen wirkt. Er kann Kleines gebrauchen, er kann wenig gebrauchen, er kann viel gebrauchen. Ach, das ist so gut, das ist so wunderbar. Und jetzt wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen, welche Religion hat Recht? Wie Reinhold schon sagte, eine aktuelle Frage, weil die ganze Welt religiös ist. Auch die, die sagen, ich habe mit Religion nichts zu tun, die sind viel religiöser, als man denkt, weil jeder an irgendetwas glaubt und jeder hat Sehnsüchte im Herzen und jeder macht sich auch da und dort mal in einer stillen Stunde Gedanken über sein Dasein, über sein Leben, ob es gut gelaufen ist oder weniger gut und die Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Es ist ein Phänomen, dass der Mensch religiös ist. Das ist einfach so und das hängt damit zusammen, dass er einfach ein Geschöpf Gottes ist. Und dass jeder Mensch eine Ahnung hat in seinem Herzen, in der Tiefe seines Herzens, eine Ahnung hat, dass es etwas geben muss, egal ob er das jetzt Gott nennt oder eine höhere Macht oder irgendetwas. Und er ahnt auch, dass es Einfluss, dass diese Kraft, diese Macht, dieser Gott Einfluss auf sein Leben hat und nimmt. Deswegen laufen ja auch viele rum mit einem Edelstein um den Hals oder einen Talisman und das sind ja alles Zeichen von Religiosität und das nimmt zu. Nach dem Krieg waren wir zunächst einmal eine materielle Gesellschaft, auch hier in Deutschland, da hat es geheißen, Geld und Haus bauen und alles, was materiell war, hat man vergöttert eigentlich. Und dann kam eine Zeit, und die ist jetzt auch schon etliche Jahre lang da, dass eine neue religiöse Welle über unser Land, über die ganze Welt geschwappt ist. Ich weiß nicht, ob jemand sich an den Begriff New Age noch erinnern kann. Ein neues Denken, religiöses Denken, man hat von Kosmos geredet, kosmische Kräfte, die wir irgendwie anzapfen müssen. Ja, alles das sind religiöse Aktivitäten, die eben uns begegnen, die uns auch nicht unberührt lassen. Ja, und jetzt geht es aber um die Religionen, um die großen Strömungen einmal, das, was wir alles an Religionen haben und wir merken, dass Religionen neu auftreten. Früher war es selbstverständlich bei uns in Deutschland, dass das Christentum, sagen wir mal, das Sagen hatte und dann gab's, man wusste, ach, da gibt's noch irgendwas, aber man hatte nicht so viel damit zu tun. Jetzt dadurch, dass die Völker sich mehr und mehr vermischen, die Kulturen mehr und mehr vermischen, dann werden ja auch Religionen mitgebracht. Und wir haben jetzt auch die Situation, dass wir mehr und mehr in Berührung kommen mit anderen Religionen, ja, die auch einen Anspruch haben, die ihn formulieren und die dafür werben. Wir wollen uns mal einfach mal anschauen, wie das ist mit den Weltreligionen. Ich glaube, ich hatte vor Jahren schon mal dieses Schaubild gezeigt, nur damit wir das so sehen. Die Farben, die bedeuten die verschiedenen religiösen Einflüsse, Religionen, die sich eben auch geografisch konzentrieren. Und da haben wir eben da die blauen Gebiete, das sind die christlichen Religionen, katholisch, protestantisch, orthodox, und dann, das ist lila und blau, und dann die Länder, die vom Islam geprägt sind, das ist ja, grün, dann in Nordafrika vor allen Dingen und dann im Nahen und Mittleren Osten. Dann die Länder, die von der buddhistischen Religion geprägt sind und anderen fernöstlichen Religionen, braun und gelb im fernen Osten. Und dann sehen wir Indien noch, die orangene Farbe, in der hauptsächlich der Hinduismus zu Hause ist. Und dann in Afrika noch einige schwarze Flecken, wo dann auch Naturreligionen ja, vorwiegend sind in verschiedenen Gegenden. Ja, so schaut's aus. Also wir sehen, die ganze Welt ist religiös. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und das sind ja jetzt nur die Hauptströmungen, die wir hier nennen. Es gibt ja noch viele Verzweigungen von den einzelnen Religionen und dann noch religiöse Strömungen, Sektenphilosophien. Ja, und wenn wir uns so ein bisschen die Religion mal so mit den Bildern anschauen, dann merken wir, da ist ja viel Verschiedenes auch da. Millionen und Milliarden Menschen folgen den verschiedenen Religionen. Und dann fragt man sich ja, wer blickt denn da überhaupt noch durch? Was ist denn da ja, wahre Religion? Gibt es wahre Religion oder gibt es falsche Religion? Oder ja, am besten wir sagen, haben doch alle recht. Dann brauchen wir uns nämlich gar nicht auseinandersetzen. Und das ist eben auch ein Zeichen der heutigen Zeit, dass man nennt es zwar Toleranz, aber in Wirklichkeit hat man einfach keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Man blickt sowieso nicht durch. Und darum sagt man einfach, naja, werden alle selig auf irgendeine Weise. Jeder hat recht. So, aber so einfach ist es ja nicht. Denn wir merken ja in unserem täglichen Leben, bei den Kleinigkeiten, dass wir uns das ja eigentlich gar nicht leisten können, zu sagen, es ist alles gleich gut. Wenn wir uns ein Auto kaufen, dann werden wir gut überlegen, ob das eine Klapperkiste ist oder ob das ein Auto ist, wo man sagt, das lohnt sich, da habe ich investiert und das muss was Gutes sein. Und da vergleiche ich mal einen VW mit dem Ford oder mit einem Japaner oder was auch immer. Das ist etwas ganz Normales, das tun wir im Leben überall. Wenn wir beim Aldi einkaufen und dann, was war da in dem Prospekt? Ach, beim Netto gibt's das. Oh, das ist aber auch gut und sogar noch billiger. Also da will ich doch auch mal. Das machen wir überall. Aber auf dem Gebiet der Religion haben wir es aufgegeben. Aus dem einen Grund, weil wir die Übersicht verloren haben und auf der anderen Seite, weil wir ja auch Angst haben, irgendwie, dass wir jemanden zu nahe kommen, vielleicht auch zu Unrecht zu nahe kommen. Und das wollen wir ja auch nicht. Ist ja auch gut und richtig. Und wir müssen auf jeden Fall, auch wenn wir heute Abend dann über einzelne Religionen nachdenken und vergleichen, dann müssen wir grundsätzlich achten und respektieren, dass auch Menschen einer anderen Religion eben, ja, dass sie ein Recht darauf haben, respektiert und geachtet zu werden und dass wir sie nicht beleidigen und nicht verurteilen dürfen als Menschen. Es sind geliebte Geschöpfe Gottes, das dürfen wir nie, nie vergessen. Aber wir dürfen, und das ist ja das große, große Plus, dafür dürfen wir ja dankbar auch sein, dass wir in einem Land leben, wo Religionsfreiheit ist. Also da müssen wir auch die Freiheit ausnutzen und mal die Bibel aufschlagen und mal vergleichen, in fairer Weise natürlich. Aber wir sollten es tun, auch unseretwillen. Damit wir Sicherheit bekommen über die wichtigsten Fragen des Lebens. Warum lebe ich denn überhaupt? Woher komme ich? Wohin gehe ich nach dem Leben? Das schreit in uns. Wir können das unterdrücken, aber es schreit trotzdem in uns. Weil der Mensch so angelegt ist, dass er letzte Antworten unbedingt braucht. Sonst kann er nicht richtig leben. Sonst ist das nur ein dauerndes Verdrängen und lass mich in Ruhe, nein, und ich gehe lieber dorthin. Und das ist ein Krampf und ein Kampf und es macht nicht glücklich. Das hängt damit zusammen, dass wir Geschöpfe Gottes sind und Gott eine Sehnsucht hat, mit uns zusammen zu sein, mit seinen Geschöpfen. Ja, die ganzen religiösen Anstrengungen, die wir hier auch so ein bisschen abgebildet sehen, ob das Bad da in einem Fluss, in einem angeblich heiligen Fluss oder das Beugen vor einem Gott und die Statuen und alles das, die religiösen Anstrengungen, die zeigen uns etwas ganz Interessantes und Wichtiges, nämlich die Zeugen davon, dass es zwischen Gott und uns Menschen ja eine Distanz geben muss, eine Kluft geben muss, sonst müsste man sich ja nicht religiös anstrengen und dreimal am Tag so oder fünfmal so und dieses und jenes. Das zeugt ja alles davon, dass der Mensch das Bedürfnis hat, in seiner Religion eben das Ziel zu erreichen, die Kluft zu überbrücken zwischen der Angst und dem Unfrieden manchmal, den wir in unserem Leben haben, und dem Glück und dem Frieden, den der Mensch sich von seiner Religion erhofft. Deshalb diese religiösen Anstrengungen. Wir merken aber auch, dass die religiösen Anstrengungen nicht ausreichen. Wenn das so wäre, dann hätten wir ja fast nur glückliche Menschen auf der Welt. Dann wäre ja alles in Ordnung, dann wäre ja alles schön, wenn das die Lösung wäre. Ich trete einer Religion bei und dann bin ich glücklich und zufrieden und alles ist in Ordnung und das Leben ist schön, aber es ist ja nicht so. Die meisten Konflikte in dieser Welt haben irgendeinen religiösen Hintergrund. Da ist ja ein Kampf und ein sich reiben und da ist ja etwas nicht in Ordnung. Ich glaube, das merken wir. So, es reicht nicht nur, sich religiös zu betätigen. Und interessant ist, dass in der Bibel, und ich werde auch heute wieder aus der Bibel zitieren, oh, das ist so gut, dass Gott uns ein Buch gegeben hat. Der religiöse Mensch, der sagt sofort, ja, aber alle Religionen haben ja irgendwelche Bücher, fertig aus, also kann man auch nichts Genaues wissen. Das kommt daher, dass man nicht vergleicht. Dass man meint, die Bibel hier, das wäre ein religiöses Buch, genauso wie es eben auch andere religiöse Bücher gibt. Wer aber die Bibel kennt und nur ein bisschen über andere religiöse Bücher irgendwo Bescheid weiß, der merkt, das sind ja Welten, die hier zwischen diesem Buch und den Aussagen und den Aufzeichnungen aus anderen religiösen Büchern sind. Da ist etwas ganz grundlegend Verschiedenes da. Ich lasse das einfach jetzt mal so stehen und wir wollen jetzt mal langsam weitergehen und da mitdenken, wie das ist. Wir haben gerade gehört, dass die religiösen Anstrengungen ja scheinbar oder ganz offensichtlich nicht ausreichen. Und jetzt ist interessant, dass die Bibel ja auch genau das so bestätigt. Sie sagt über Gottes Wesen etwas aus, und das ist eigentlich für religiöse Menschen eine niederschmetternde Erkenntnis, nämlich die, dass es heißt, von Gott, der allein Unsterblichkeit hat und wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also das heißt, dass zwischen Gott und uns Menschen so ein gewaltiger Unterschied ist, dass das gar nicht klappt, dass der Mensch irgendwie etwas nur machen muss, um mit Gott irgendwo zusammenzukommen. Und darum habe ich mir so das mal grafisch so ausgedacht, dass man sagen kann, Religionen haben das Anliegen, Gott zu erreichen. Sie strecken sich aus, sie haben eine Sehnsucht im Herzen, wie alle Menschen, aber sie kommen nicht ans Ziel. Sie schaffen es nicht. Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Und die Religionen dieser Welt sind auf Selbsterlösung ausgerichtet. Der Mensch muss tun. Er muss Vorschriften einhalten. Er muss dieses tun und er muss meditieren und er muss Opfer bringen und dorthin fahren und dahin fahren. Und er muss viele religiöse Pflichten erfüllen. Das ist so zu vergleichen, wie dass sich jede Religion eine Leiter baut hin zu Gott und alle Leitern sind zu kurz. Sie reichen nicht hoch zu Gott. Und ich weiß auch aus der Verkündigung, aus der Seelsorgearbeit, kommt mir mit vielen Menschen ins Gespräch, die Fragen haben. Und da komme ich manchmal mit Menschen und zunehmend mehr und mehr Menschen ins Gespräch, die haben scheinbar die ganze religiöse Palette schon ausprobiert. Von A wie Anthroposophie bis Z wie Zen-Buddhismus, alle schon durchprobiert. Immer auf der Suche, ach, vielleicht geht das. Und dann gucke ich mal da, ist ja doch wieder im Grunde genommen dasselbe, nur mit anderen äußerlichen Gegebenheiten. Dann gibt es andere, die haben die Idee eben, ja, wir wollen doch mal versuchen, alle Religionen zusammen, dann müsste es doch irgendwie reichen, wenn wir die Leitern der einzelnen Religionen irgendwie zusammenbinden, ob das dann reicht. Da könnte man ja auch denken, dass das irgendwie eine Lösung sein kann. Und so habe ich auch irgendwo einmal diese Fotos aufgenommen in einer Waldlichtung. Hat jemand so einen Altar gebaut und hat dann die ganzen Elemente der verschiedenen Religionen zusammengefügt. Sieht man die Statue da, Buddha und Yin-Yang-Zeichen und den Leuchter von der jüdischen Religion. Das Kruzifix hängt auch dort am Baum. Ja, und Räucherstäbchen war noch da und noch irgendwelche Sprüche und irgendetwas. Da habe ich auch gedacht, ja natürlich, da macht sich ja auch einer Gedanken. Und viele sagen, ja, das müsste doch gehen, Religionen zusammenzufügen. Aber wenn man sie sich einmal nur ganz, ganz einfach in einigen grundlegenden Kriterien anschaut, dann merkt man schon, dass die Religionen so verschieden sind, dass das nie und nimmer zusammenpasst. Und deswegen gibt es ja auch Religionskriege, weil man sich schon in den kleinsten Dingen, in den einfachsten, kleinsten Nenner, kommt man schon nicht zusammen. Islam glaubt an einen Gott, das Christentum spricht eben von einem Gott, der sich in drei Personen offenbart und da ist ein Sohn, Jesus Christus. Wenn du das einem Angehörigen des Islam sagst, dann ist sofort die Rollladen unten, Gott kann nie einen Sohn haben und fertig, aus. Das geht ganz und gar nicht zusammen. Und ja, dann der Hinduismus, der sagt, es gibt nicht nur einen Gott, nein, es gibt viele tausend Götter. Und der Buddhismus sagt, es gibt überhaupt keinen personalen Gott, sondern einen ewigen Glückszustand, ein Nirvana. Das funktioniert nicht. Auch wenn man da schon Jahre, Jahrhunderte und immer wieder bastelt und so. Es geht einfach nicht. Ja, und jetzt sehen wir da dort am Baum das Kruzifix hängen. das Symbol für die christliche Religion. Ja, und jetzt ist die Frage, ist denn die christliche Religion die Lösung? 2 Milliarden Anhänger, viele Kirchen. Hat die christliche Religion das geschafft, was die anderen Religionen nicht geschafft haben? Und da will ich jetzt auch erst einmal eine Antwort geben und sagen, nein, hat sie nicht. Die christliche Religion hat es auch nicht geschafft. Und jetzt will ich aber gleich erklären, was ich damit meine, mit christlicher Religion. Wenn man die ganze Kirchengeschichte zurückverfolgt, bis zur Zeit Jesu, dort, wo das Christentum seinen Anfang genommen hat, dort gab es ganz ursprünglich einen lebendigen Glauben an eine Person, nämlich an die Person von Jesus Christus. Eine lebendige Gemeinschaft mit Gott. Und diese Erfahrung der ersten Christen, die hat sich im Laufe der Jahrhunderten gewandelt. Und es ist daraus mehr und mehr ein christliches Brauchtum geworden. Eine Tradition. Und das Lebendige, das, was hier im Herzen ist, das ist verloren gegangen. Und so hat sich auch christliche Religion eben wie alle anderen Religionen mehr und mehr gegeben aus dem Gedanken heraus, wir müssen etwas tun, um uns zu erlösen. Und da können wir sagen, und das ist etwas, was die Religionen alle gemeinsam haben. Ja? Zum Beispiel lange auswendig gelernte Gebetsformeln. Oder der Versuch, durch bestimmte Werke, Opfer, Riten, Gott irgendwie zufrieden und gnädig zu stimmen. Oder eben bestimmte Pilgerreisen zu unternehmen. Einen fahren nach Lourdes, die anderen nach Mekka. Oder man badet im Ganges in Indien. Oder auch die Verehrung von angeblich heiligen Gegenständen, von geweihten Dingen, Statuen, Bildern von Heiligen. Oder auch die Vorstellung, dass es besonders geweihte und vollmächtige Menschen gibt, die die Gabe haben, das Heil von Gott zu vermitteln, an andere weiterzugeben. Das können wir auch in den Religionen finden. Und natürlich auch die lange Geschichte von Religionskriegen, von Gewalt im Namen der Religion bis heute. Ist noch gar nicht so lange her, dass man in Irland, in Nordirland, Katholiken gegen Evangelische, aber mit Bomben und Maschinenpistolen sich bekämpft haben. Das sind alles religiöse Dinge. Und natürlich auch der Gedanke, das ist auch eine Gemeinsamkeit, der Gedanke, dass man allein durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder Kirche, dass das schon genügt, dass man sozusagen dann das Heil hat, weil man ja dazugehört, zu einer von Menschen organisierten Gruppe. Ja, und an diesen falschen Wegen oder an diesen nicht erfolgreichen Wegen, Gott zu erreichen, ändert sich auch nichts, wenn man biblische Begriffe nimmt, aus der Bibel heraus, christliche Begriffe. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen christlicher Religion und dem lebendigen Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus. Da gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied. Und wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Denn das ist wichtig, ob wir, und da müssen wir uns fragen, ob wir nur Religion haben oder ob wir Gott haben in unserem Herzen. Ob wir einen Tag kennen in unserem Leben, wo wir diesen Schritt getan haben, dass Gott in unser Leben eingezogen ist und wir eine lebendige Beziehung haben und dürfen zu Gott Vater sagen. Ich weiß, dass viele, viele Menschen, auch in unserem Land, ein auswendig gelerntes Gebet sprechen und Gott als Vater anreden, obwohl er gar nicht ihr Vater ist. Wir werden darauf zu sprechen kommen, was für eine Bedingung es gibt, was die Bibel uns sagt, damit ich Gott als Vater anreden kann. Gott ist nicht der Vater aller Menschen. Das ist völlig daneben. Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Und er kann zum Vater werden, wenn. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Ja, wisst ihr, vielleicht denkt ihr, Mensch, der trägt aber hier auf. Ich war früher auch so einer. Der hatte auch die Sehnsucht, Gott zu erreichen. Und ich habe es einfach nicht geschafft, obwohl ich alles durch hatte, was die Kirche mir vorgeschrieben hat. Von der Taufe als kleines Baby, da habe ich ja noch gar nichts mitbekommen davon. Später die Kommunion, dann die Firmung. Ich stand im Register der Kirche. Wahrscheinlich stehe ich da heute noch drin, ich weiß es gar nicht. Aber ich ging zur Beichte, ich machte alles mit, sagte die auswendig gelernten Gebete auf, die ich dann als Bußübung dann mitbekommen habe. Und ich habe schon auf die Uhr geschaut, ich will ja wieder raus als Jugendlicher da oder als Kind, da warten ja die Freunde und jetzt noch schnell das und noch einmal und habe ich jetzt, wie oft habe ich, 5 oder ich muss noch einmal, vorsichtshalber. Aber ich habe also alles das getan, was die Religion mir vorgeschrieben hat, aber ich hatte Gott nicht in meinem Herzen. Ich wusste nicht, wie er persönlich zu mir steht, ob er mich hört, wenn ich bete und ob ich, ja, was mit mir sein wird, wenn ich sterbe, ob meine Sündenschuld vergeben ist. Das ist ja alles wackelig und das konnte mir niemand sagen. Auch nicht im Religionsunterricht der Pfarrer. Das kann man ja nicht wissen. Aber man muss sich anstrengen. Ja, dann strenge ich mich weiter eben an. Aber es kommt nichts dabei raus. Der Unfriede bleibt im Herzen. Ich erkannte durch dann, dass ich so nicht weiterkomme. Und ich kann mich erinnern, ich bin manchmal in der Kirche gesessen und habe mir das Kruzifix angeschaut und habe gedacht, was ist denn damit? Da hängt ein Toter. Wie kann er mir helfen in meinem Leben Sinn geben? Dieser Gegenstand, vor dem sich viele verneigt haben. Ja, und ich habe dann Christen kennengelernt, die mir von der Bibel erzählt haben. Und da dachte ich mir, du, da will ich jetzt mal drin bleiben, drin lesen, in den Evangelien, Matthäus, Lukas, Markus und Johannes, da steht etwas drin, du, das fasziniert mich, das spricht mich an, da will ich etwas lernen von. Und ich merkte, dass die, die mir das erzählt haben und die mir gesagt haben, du lies in der Bibel, ich hab gemerkt, die haben etwas, was ich nicht habe. Die haben gestrahlt, die haben eine Zuversicht gehabt. Die haben auch, und das habe ich ja auch mitgekriegt, in Zeiten, wo es ihnen nicht gut ging, wo auch Krise da war, Krankheit oder irgendwelche Sorgen, die sind irgendwie ganz anders als ich. Vor allen Dingen, die sind gar nicht so egoistisch. Ich habe ja immer nur an mich gedacht. Ich will, auch was das Religiöse betrifft, ich will doch für mein Leben, ich habe doch Hunger, ich will. Und Die anderen, die haben sich um mich gekümmert, die haben mich eingeladen, die haben mir etwas Gutes getan, die haben gefragt, wie es mir geht. Mich fragt jemand, wie es mir geht. Ja doch, das habe ich schon öfter erlebt, aber dann, wenn du anfangen willst zu erzählen, wie es dir geht, dann ist der schon längst wieder weg. Sondern die haben es ehrlich gemeint. Und das hat mich fasziniert und darum habe ich weitergelesen in der Bibel und habe mir gedacht, das will ich doch sehen, was da alles drin steht. Johannes, 1. Johannes 1, Vers 15. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Oh, das ist so wichtig, dass wir durch die Bibel Gottes Wesen kennenlernen. Er ist Licht und wir haben so viel Finsternis in dieser Welt. Bis hinein auch in unser Leben, wo so viel Kaputtes ist und so viel Hoffnungslosigkeit. Gott ist Licht und in ihm ist keine Spur, nicht das geringste Krümelchen von Verkehrtem, von Unehrlichkeit oder von hinterlistigen Gedanken. Alles das, was bei uns Menschen so üblich ist und wo wir merken, so sind wir geprägt. Bei Gott gibt's das nicht. Er ist vollkommen rein. Die Bibel sagt heilig. Gott ist heilig, ganz anders als wir Menschen. Wir Menschen, wir sind von der Sünde geprägt, sondern eure Verschuldungen, heißt es in Jesaja 59, Vers 2, eure Verschuldungen, die scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Aha, das heißt also, so wie ich bin, so passe ich mit Gott nicht zusammen. So passe ich mit Gott nicht zusammen. Nicht eine bestimmte Religion mit ihren religiösen Anstrengungen kann die Gottesferne von uns Menschen überbrücken. Das geht einfach nicht. In einer bestimmten Religion, das waren die Grünen da in Nordafrika, die sagen, doch, du musst Gutes tun und dann wird das auf der Waage irgendwann so sein, dass du dann doch noch irgendwo ins Paradies kommst. Und wenn du dann noch etwas ganz Tolles für Gott machst, dann reicht es hundertprozentig, dann kannst du sicher sein. Das sind alles Menschen, die Gott liebt. Und die Menschen brauchen die Wahrheit. Sie brauchen die Botschaft von Gott. Und so ging es auch jemandem, von dem die Bibel berichtet. Das ist ja so wunderbar, dass die Bibel jetzt nicht nur Vorschriften gibt, ne? So nach dem Motto der 10 Gebote. Oh, dann bräuchten wir vielleicht nicht so viele Seiten, sondern die Bibel berichtet von Menschen, wie sie Gott erlebt haben. Und zwar auch in ganz fantastischer Weise, sodass Gottes Geist diese Erlebnisse genommen hat und hat gesagt, das schreiben wir auf in die Bibel für alle Menschen aller Generationen, damit die das nachlesen können und damit die durch dieses Wort angesprochen werden im Herzen, eine Sehnsucht bekommen und sagen, das will ich auch. Ich will auch diesen wunderbaren Gott zu meinem Vater haben, diesen wunderbaren Jesus Christus in mein Leben aufnehmen. Und jetzt kommen wir eben zu einem Mann, der auch religiös war und der eine tiefe Sehnsucht gehabt hat. Die Bibel berichtet darüber ganz ausführlich, eigentlich relativ ausführlich, in der sogenannten Apostelgeschichte im Neuen Testament. Im Kapitel 10. Die Bibelleser, die wissen schon, dass ich jetzt über den Cornelius etwas sagen will. Es war aber ein Mann in Caesarea, ein Ort dort in Israel, mit dem Namen Cornelius, ein Hauptmann. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Ja, das war ein frommer, wirklich ein frommer Mann. Für den war es keine Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Für den war das klar. Natürlich gibt es Gott. Und er hat auch in einer gottesfürchtigen Weise gelebt. Das heißt, er hat Gott respektiert. Er hat Achtung gehabt vor Gott. Das tun auch andere Religionen. Ich habe gehört von einem Bibelverteiler, von den Gideons, die ja da in die Schulklassen gehen und Neue Testamente weitergeben. Und dann war da einer von den Schülern, der hat auch eins angeboten bekommen, der hat das Ding genommen und hat das durch das ganze Klassenzimmer geworfen und hat gesagt, lass mich in Ruhe, den Dreck. Da ist ein muslimischer Schüler aufgestanden und hat dieses Neue Testament aufgehoben und hat dem anderen gesagt, sowas tut man nicht. Das ist ein heiliges Buch. Das weiß er von seiner Religion. Boah, da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Das heißt also, in den Religionen ist es oft selbstverständlich, dass man vor Gott Ehrfurcht hat. Und das ist ein guter Punkt. So, und dann heißt es hier, er gab dem Volk Almosen. Ein bisschen altdeutsch ausgedrückt. Das heißt, dem war es nicht egal, wie es seinem Nachbarn ging. Wenn der arm dran war, dann hat er versucht zu helfen. Dann hat er Nächstenliebe geübt. Das ist auch ein Punkt. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass Gott sich darüber freut. Und er hat sogar zu Gott gebetet. Er hat Gebete verrichtet. So. Und doch, im weiteren Verlauf werden wir das merken, war er ein religiöser Mensch, der Gott geachtet hat, aber er hat ihn nicht erreicht. Er war auch noch von denen, die sich ausgestreckt haben, um endlich an einen Punkt zu kommen, wo man sagen kann, jetzt hab ich's. Jetzt hat mich Gott angenommen. Jetzt kann ich ruhen in Gott. Jetzt brauche ich mich nicht mehr anstrengen, um ihn zu erreichen. Jetzt habe ich ihn erreicht und jetzt plötzlich dreht sich etwas. Und jetzt tue ich etwas für Gott. Nicht mehr, um ihn zu erreichen, sondern aus Freude, aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und das ist ein Kennzeichen eines Christen, der Jesus Christus in sich hat. Wir hören gleich davon. Wie geht's jetzt hier weiter? Dieser Mann, der auch ein religiöser Mann war, ich denke mir, dass Gott sich auch über diesen Mann Gedanken gemacht hat und ich glaube, dass Gott sich über seine vielen guten Taten gefreut hat. Und er hat in seinem Herzen höchstwahrscheinlich eine Sehnsucht gesehen, eine Sehnsucht persönlich zu Gott, dass er vielleicht gebetet hat, bitte Gott, hilf mir doch, dass ich endlich zu dir gelange, dass ich endlich sicher sein kann, dass ich Gewissheit bekomme, dass du mich angenommen hast. Hilf mir doch. Und da gibt Gott in der Bibel religiösen Menschen eine wunderbare Verheißung. Und das finde ich ein so gewaltiges, gutes Wort. Im Alten Testament in Jeremia 29, Vers 13 und 14, da sagt Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das ist doch etwas Wunderbares. Das ist ja ein Versprechen hier. Ich will mal so sagen, hier lehnt sich Gott ganz weit aus dem Fenster und sagt, hör mal, wenn ich in deinem Herzen erkenne, dass du mich wirklich meinst, dass du wirklich mit mir Kontakt haben willst, wenn du das wirklich ehrlich meinst, dann werde ich etwas arrangieren in deinem Leben, dass du mich auch finden kannst. So, und das, denke ich, hat Gott auch beim Cornelius so ihm dargelegt und er hat was arrangiert in seinem Leben. Gott, in diesem Kapitel 10 lesen wir davon, dass Cornelius durch eine Art Traum eine Mitteilung von Gott bekommen hat, dass ein gewisser Petrus kommen würde, um ihm, dem Cornelius, das Allerwichtigste zu erklären und ihm zu sagen, was ihm noch fehlt, damit Gott ihn annehmen kann und damit er einmal für immer und ewig bei Gott sein darf und nicht Angst haben muss, verloren zu gehen. Ja, und in dieser Art Traum, die dieser Cornelius hatte, hat Gott ihm auch gesagt, das ist ein ganz wichtiger Vers, dieser Petrus, den ich dir schicken werde, der wird dir die Botschaft sagen, durch die du gerettet wirst und dein ganzes Haus. Das ist ein ganz wichtiger Vers, der uns zeigt, dass die Religiosität des Cornelius nicht ausgereicht hat, um für immer und ewig gerettet zu werden, sondern dass es jetzt noch etwas bedurfte, was er bis jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen hat. Und da will er, sagt jetzt hier Gott, da schicke ich dir einen, der wird dir das erklären. Und zur gleichen Zeit beauftragte Gott auch den Petrus in ähnlicher Weise, zu diesem Cornelius zu gehen, etliche Kilometer weiter entfernt, um ihm genau den Weg zu zeigen, der in Gottes ewiges Reich führt. Dann machte sich Petrus auf die Reise und kam in das Haus von diesem Hauptmann Cornelius und er war ganz erstaunt, das ist ja nicht nur der Cornelius, sondern da ist ja seine ganze Familie, seine Großfamilie da und er hat noch Freunde und Bekannte eingeladen, wahrscheinlich aus seiner Truppe beim Militär, alle, die hat er eingeladen und hat gesagt, Leute, kommt alle, heute Abend, da wird etwas sein, da kommt einer, der ist von Gott geschickt und der sagt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Und die waren natürlich jetzt alle gespannt, was würde denn jetzt der Petrus ihnen im Auftrage Gottes sagen, was sie noch nicht in Betracht gezogen haben, was sie vielleicht noch gar nicht wissen, was könnte denn das sein? Vielleicht haben sie sich schon Gedanken vorher gemacht, naja, vielleicht wird er uns noch mehr anspornen, dass wir noch mehr beten. Wahrscheinlich haben wir zu wenig gebetet. Wir hätten vielleicht noch mehr beten sollen oder hätten dabei vielleicht eine bestimmte Haltung einnehmen oder wir haben das nicht richtig gemacht. Vielleicht sagt er uns, wie das vielleicht noch besser funktioniert. Oder haben wir vielleicht zu wenig Geld gespendet? Oh, ich hab doch da den Armen gegeben und dann habe ich dort in den Opferkasten im Tempel auch noch Geld eingelegt. Aber vielleicht hätte ich noch mehr geben müssen. Oder gibt es vielleicht noch andere Praktiken, muss ich mich noch selbst kasteien oder meditieren oder mal mit Reiki versuchen oder irgendwas gab es ja damals vielleicht noch gar nicht, aber heute ist ja das so. Oder im Namen der Religion zu Waffen greifen? Vielleicht muss ich meinen Beruf dort in der Armee aufgeben und irgendwo für Gott jetzt mit der Knarre in der Hand eintreten, ja, man weiß ja nicht, es gibt ja viele extreme Geschichten. Ja, und dann waren sie da und jetzt waren sie gespannt und dann öffnete Petrus seinen Mund und dann waren sie erstaunt, denn er verkündigte ihnen im Auftrag Gottes, geleitet vom Heiligen Geist, ja, das Evangelium von Jesus Christus. Er hat ihnen also nicht gesagt, ihr müsst so, ihr müsst, und hat ihnen noch mehr religiöse Lasten aufgelegt, sondern er hat ihnen von Jesus Christus erzählt und einige Auszüge aus seiner Predigt, die ja auch ausführlich in diesem Kapitel wiedergegeben ist. Er, nämlich Gott, hat das Wort gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Das ist jetzt neu. Das war auch für den Cornelius neu. Er war ja der jüdischen Religion zugetan, dort, wo man den Gott angebetet hat, den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott mit vier großen Buchstaben geschrieben in der Bibel, Jahwe. Aber jetzt, Jesus Christus, was ist denn das jetzt? Was ist denn damit? Jesus Christus soll Herr sein. Er steht über alle Menschen. Er ist stärker als alle Religionen und Religionsführer dieser Welt. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Ihm allein ist alle Macht gegeben. Ja, Moment mal, dann ist ja dieser Jesus Christus Gott in Menschengestalt. Durch ihn und in ihm ist Gott zu uns Menschen gekommen. Verstehen wir jetzt den großen Unterschied zwischen Religion und zwischen dem, was das Evangelium von Jesus Christus sagt? Wir wissen, vorher hat der Mensch versucht, zu Gott hochzukommen, hat es nicht geschafft. Und jetzt geht es andersrum. Und das ist das Frohmachende, das ist die frohmachende Botschaft. Wir schaffen es doch gar nicht, da hochzuklettern. Und wir können uns noch so sehr anstrengen. Aber Gott ist zu uns Menschen gekommen und hat sich etwas ausgedacht, so Fantastisches. Er hat selbst Menschengestalt angenommen und ist als Sohn Gottes, als Jesus Christus zu uns runtergekommen. Das ein schönes Bild, um das zu verstehen, ist das, was vorletztes Jahr in der Presse so aktuell war, als nämlich da diese 33 Bergleute in 700 Meter Tiefe durch dieses Grubenunglück eingeschlossen waren. Da unten, na, da sind sie. Und die haben da unten eine Sehnsucht. Die wollen nämlich da hoch, ans Licht, in die Freiheit. Schaffen die das aus eigener Kraft? Die schaffen das nicht. Das wäre lächerlich, wenn die anfangen würden, da versuchen, dann noch zu bohren, hier 700 Meter. Das geht gar nicht. Die sind also darauf angewiesen, dass von oben nach unten Hilfe kommt. Und das ist ein wunderbares Bild für das Evangelium. Wir werden nachher noch ein bisschen von den chilenischen Kumpel hören, aber erst noch weiter, wie das mit dem Petrus war, was er verkündigt hat. Er hat historische Tatsachen über Jesus Christus erzählt. Er hat einfach erzählt, dass dieser Jesus Christus, das ist ja noch gar nicht so lange her, das war ja noch eine relativ kurze Zeit, dass diese Begegnung stattgefunden hat. Gar nicht so lange her, dass Jesus Christus noch da unter den Menschen war, dort in Juda. Ihr wisst, was in ganz Juda geschehen ist, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Er hat Wunder vollbracht, nach und nach. Blinden die Augen aufgetan, Tote wieder zum Leben erweckt, Naturgewalt in ihre Schranken gewiesen und viele fantastische Wunder getan. Und er tat diese Wunder zuallererst aus dem Grund, damit die Menschen erkennen konnten, dass das der Sohn Gottes ist. Dass das der Erlöser, der Retter ist, den Gott geschickt hat. Denn schon im Alten Testament, das die Juden gut kannten, da wurde angekündigt, dass mal einer kommt, der den Blinden die Augen auftut und das und das und das und das tut. Der sogar stirbt und wieder lebendig wird. Das steht in den Schriften. Und jetzt war er da und hat diese Wunder getan und hat eigentlich alles erfüllt, dass die Menschen damals in dieser Zeit erkennen konnten, hier kommt Gott zu uns. Hier kommt der Erlöser, auf den wir warten. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Damit will Petrus sagen, das sind keine Märchen, das sind keine religiösen Fantastereien, die wir uns ausgedacht haben. Wir sind Zeugen, wir haben das wirklich gesehen, wir haben den wirklich anfassen können. und haben das erlebt mit eigenen Augen, was der alles getan hat. Und dann ist er gestorben und dann auferstanden und das haben wir alles gesehen. Wir sind Zeugen. Der Glaube an Jesus Christus beruht nicht auf irgendwelche Annahmen oder Legenden, sondern auf historischen Ereignissen, die stattgefunden haben und in der Bibel bezeugt werden. Gottes Wort ist Wahrheit. Es ist sein Wort, absolut vertrauenswürdig. Und die den Menschen wird der Atem gestockt haben, die dazugehört haben. Sie haben ja jetzt langsam gedacht, oh, der hat solche Wunder getan. Das ist bestimmt, der fehlt uns noch. Ja, und jetzt sagt ihnen Petrus, diesen Jesus, den haben sie an das Kreuz genagelt und getötet. Ja, da ist er wieder nichts. Eine Religion, deren Gründer und Führer als Verbrecher zu Tode verurteilt und hingerichtet wurde, der disqualifiziert sich doch von selbst, wenn einer mit seinen Feinden nicht fertig wird. Ja, wie soll der uns den Weg in den Himmel ebnen? Aber Petrus zählt weiter, das ist alles Evangelium, das ist alles wahres Evangelium, heilsame Worte, die Gott uns gibt. Den, nämlich Jesus, hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Der Petrus hat das dargelegt und hat gesagt, dieser Jesus, der tot war, der war hinterher nach 3 Tagen wieder richtig lebendig. Das war kein Geist, sondern wir haben mit dem zusammen gegessen und getrunken. Wir konnten ihn anfassen, wir haben seine Wundmale gesehen und haben uns das alles angeschaut. Es ist wirklich wahr. Dieser Jesus Christus hat den Tod überwunden und besiegt. Er ist nicht tot geblieben. Und jetzt, ihr Lieben, haltet noch ein paar Minuten durch. Jetzt kommen ganz wichtige Punkte, die uns helfen, im religiösen Dschungel zurechtzufinden. Es gibt 3 himmelweite Unterschiede zwischen bloßer Religion, Klammer auf, auch christlicher Religion, und einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Etwas, was nur Jesus Christus kann und getan hat, nämlich Jesus Christus, absolut und einzigartig. Der erste Punkt, allein Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und lebt ewig. Allein Jesus Christus ist der, der getötet wurde. Er hat es freiwillig zugelassen und er hat den Tod, weil er der Sohn Gottes ist, abgeschüttelt wieder und ist auferstanden. Siegreich aus dem Grab wieder auferstanden. Der Tod, jetzt sagen wir mal, wenn wir uns den als Gestalt vorstellen, der hat versucht, den festzuhalten. Und dieser wunderbare Jesus Christus, dieser Herr, dieser wunderbare Heiland, der hat den abgeschüttelt wie eine Fliege oder weg, lass mich in Ruhe. Ich bin der Herr. Ich bin stärker als der Tod. Merken wir schon allein an dieser Tatsache der große, gewaltige Unterschied. Mohammed, 632 nach Christus gestorben und tot geblieben. Buddha, ungefähr 480 vor Christus gestorben, tot geblieben. Auch ein Dalai Lama ist ein sterblicher Mensch und er wird sterben und tot bleiben. Ebenso christliche Religionsführer. Egal wer, egal ob auch der Papst oder wer, es sind sterbliche Menschen. Und das ist der Unterschied. Jesus Christus ist etwas ganz, ganz anderes. Er ist Gott in Person und er hat es bewiesen durch seinen Tod und seine Auferstehung. Finden wir nirgendwo, in irgendeiner Religion. Er hat das eine wichtige Problem in unserem Leben gelöst. nämlich er hat den Tod besiegt. Das ist es. Das ist ja das, was uns im Genick sitzt. Dieses Elend, dass der Tod auf uns zukommt. Er hat ihn besiegt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Ich bin das Leben. Und dieses Leben ist stärker als der Tod. Und niemand kommt zum Vater, zu Gott, als nur durch mich. Weil er dieser Gott ist. Weil er nicht ein Religionsführer ist, der die Wahrheit kennt und mir irgendwie klar machen will, sondern er ist es selbst. Und darum brauchen wir nicht Religion, sondern wir brauchen ihn persönlich. Ich darf sagen, nicht weil ich was Besonderes bin oder das verdient hätte, ich darf sagen, wenn ich ans Sterben komme, wenn dieser Tag kommt, dann bin ich nicht alleine. Dann hat der, der den Tod besiegt hat, meine Hand ganz fest und sagt, jetzt bringe ich dich durch. Durch dieses dunkle Tal, das ist nicht schön, Sterben. Auch für Christen ist Sterben nicht schön. Für wiedergeborene Christen, für lebendige Christen, nicht schön. Aber wir wissen, es wird einen Moment lang dunkel. Ich sehe nichts, aber ich spüre die Hand, die fest da ist. Und er sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich bringe dich durch und dann wird es schon wieder hell. Und dann sind wir in der himmlischen Herrlichkeit. Wenn wir uns an einen Religionsführer klammern oder an eine Religion, spätestens bei unserem letzten Stündlein, werden wir merken, dass die mir nicht helfen kann. Die bleibt zurück. Die ganzen Sachen, ob das die Kerzen sind und die Geweihten sowieso und die Bilder und die Statuen und alles, das bleibt alles zurück. Das kann mir nicht helfen. Kann mir nur einer helfen, der lebendige Sohn Gottes, Jesus Christus. Und den muss ich hier drin haben, in meinem Herzen. Ich brauche ihn. Und er hat uns geboten, predigt Petrus weiter, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. So, und das ist der zweite Punkt. Vergebung der Sünden empfangen sollen durch den Glauben an Jesus Christus. Der zweite Punkt. Allein Jesus Christus hat das Problem der Sündenschuld der Menschen ein für alle Mal gelöst. Nämlich, er hat meine Sündenschuld übernommen. Ich muss nicht versuchen, krampfhaft durch religiöse Übungen meine Schuld loszukriegen. Und was tun Leute alles bis dahin, dass sie sich selbst Schmerzen zufügen und die tollsten Sachen machen. Und in Brasilien kriegt man das ja auch manchmal mit. Da lassen sich Leute kreuzigen, weil sie denken, das muss doch jetzt reichen, wenn ich solche Schmerzen auf mich nehme. Das tue ich doch auch für Gott. Der muss doch mich jetzt in den Himmel lassen. Das ist alles vergeblich. Das ist alles vergeblich. Er, der Herr Jesus, er hat das übernommen. Gott, der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn, sagt der Prophet Jesaja, Kapitel 53. Das ist das Fantastische. Meine ganze Sündenschuld, Gott rafft sie zusammen, und das ist ein ganz schönes Paket hier, und legt sie auf seinen Sohn. Und der Sohn empfängt die Strafe nicht für seine Sünden. Er war schuldlos. Aber er hat meine Sünden übernommen. Er hat sich eigentlich in die Schussbahn geworfen, wie ein guter Leibwächter, wenn der Präsident durch einen Attentäter erschossen wird. Und wirft er sich in die Schussbahn und fängt die Kugel ab, damit der andere leben kann. Und der Herr Jesus, der hat das für mich getan. Und für dich, damit ich leben kann, hat er die Strafe für meine Sünden übernommen. Und das gibt es nur bei Jesus Christus, nirgendwo anders. Du kannst die ganzen, so lange leben wir gar nicht, um alle religiösen Bücher und alles durchzusuchen und durchzulesen. Du wirst sowas aber nirgendwo finden. Die Religionen versuchen, die Schuld zu ignorieren oder durch Gebete oder Tun guter Werke auszugleichen. Und dann denkt man sich viele Dinge aus, die nicht in der Bibel stehen. Auch die Sache mit dem Fegefeuer, das muss ich einfach sagen. Und ich weiß es, dass ich anderen nicht zu nahe treten darf und dass ich Respekt haben muss vor religiösen Überzeugungen. Aber es ist einfach so, das mit dem Fegefeuer funktioniert nicht. Denn nur Jesus Christus kann Sünde wegnehmen. Und er hat sie weggenommen. Alle Religionsgründer und Religionsführer, sind selbstsündige Menschen. Die brauchen ja selbst Vergebung. Ja, das gibt es nicht in irgendeiner Religion. Das ist auch keine religiöse Geschichte, die da irgendwelche Leute sich ausgedacht haben. Ihr Lieben, das ist Wirklichkeit. Das ist Wirklichkeit. Gott kommt zu uns Menschen. Durch seinen Sohn Jesus Christus wird die Kluft geschlossen, die da ist zwischen Gott und uns Menschen, sodass wir zu Gott kommen können, obwohl wir so unvollkommen sind, obwohl wir so viel auch verkehrt machen. Und der dritte Punkt noch, und dann kommen wir zum Ende. Der dritte Punkt: Allein Jesus Christus macht Menschen neu für alle Ewigkeit. Er macht neue Menschen. Das wird das Thema sein für morgen Abend. Da geht es dann ganz besonders darum, dass es nicht nur darum geht, etwas zu glauben und man bleibt dann der Alte, aber man ist dann trotzdem irgendwo ein Wärter für den Himmel, sondern Gott hat ja ein Ziel. Er möchte uns Menschen neu machen. Wir Menschen, die wir geknechtet sind in der Sünde. Der Apostel Paulus hat es mal so gemacht: Mensch, ich halte das nicht aus. Ich tue das, was ich eigentlich nicht will, aber da ist eine Kraft in mir, die ist so stark, die mich dann wieder in die Sünde hineintreibt. Ich will frei werden davon. Ja, Jesus Christus befreit von diesem Krampf, sündigen zu müssen. Er kann uns neu machen. Und zwar dadurch. Und das geschieht dadurch, nicht, dass wir uns jetzt anstrengen müssen, da wären wir schon wieder in der Religion. Reiß dich doch mal zusammen und du tu das einfach nicht. Ja, ich versuch's doch und trotzdem, da ist was stärker in mir. Ich brauche in mir jemanden, der stärker ist als die Sünde, als die Versuchung, als das, was mich zur Sünde treibt. Und das ist Jesus Christus. Und darum, und jetzt noch ein wichtiger Vers, ein bekannter Vers in der Bibel. Wie geht das jetzt? Wie kann aus einem religiösen Menschen ein Kind Gottes werden? Haben wir ja vorher gesagt, ne? Eben, sodass ich dann wirklich Vater sagen kann zu Gott. Wie viele ihn, nämlich den Herrn Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht. Oder auch das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt also, dadurch, dass wir Jesus Christus, diesen lebendigen Sohn Gottes, der jetzt bildlich gesprochen vor unserer Herzenstüre steht, indem wir ihn aufnehmen, indem wir sagen: Ja, Herr Jesus Christus, ich bekenne dir meine Sünden. Ich danke dir, dass du für diese Sünden am Kreuz bezahlt hast. Und jetzt bitte ich dich, komm du in mein Leben. So habe ich das gemacht das sind jetzt schon 30 Jahre. So habe ich das gebetet in einem ganz kindlichen Glauben bei mir zu Hause in meinem Zimmer. Und ich wusste, es ist niemand da und ich kann mich richtig einfach so geben, wie es mir ums Herz ist. Und ich habe ihn gebeten, komm du in mein Leben, mach mein Leben neu. Und das hat er gemacht. Das hat er gemacht. 1.1.1978. Ich kann mich noch gut erinnern an diesen herrlichen, wunderbaren Tag, als ich so einen dicken Kopf hatte, weil ich in der Silvesternacht wieder so viel Alkohol getrunken habe, weil ich ja irgendwo Erfüllung suchte. Und dann kam der Herr Jesus in mein Leben und hat mich erfüllt. Und dann, ja, ich will nicht zu viel für morgen vorgreifen, wenn es um die Wiedergeburt geht, um dieses Wunder, dass Gott einen neuen Menschen, aus einem alten Menschen einen neuen Menschen macht. Dieses Wunder, das kann nur Gott vollbringen. Dieses Wunder gibt es nur bei Jesus Christus, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen. Und guckt mal, was dieser wunderbare Sohn Gottes spricht. Kommt her zu mir. Das sagt er zu allen Menschen. Auch zu denen, die, sage ich mal so, die nach Knoblauch stinken oder die verkommen sind oder die so viel Dreck am Stecken haben oder das und das, da würde ich sagen, Moment mal, nee, nicht alle, du und du, aber bitte die anderen nicht. Aber er sagt zu allen, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ihr mit Sündenschuld Beladenen, kommt doch zu mir, ich habe doch für euch schon bezahlt am Kreuz und ich will euch Ruhe geben. Endlich Ruhe. Alle Religion kann endlich die ganzen Anstrengungen, ich brauche sie nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr Kerzen anzünden und muss nicht mehr da und da und da machen, sondern jetzt kann ich zur Ruhe kommen bei Jesus Christus, weil ich weiß, er hat es getan. Er hat alles getan, um die Sache zwischen mir und Gott zu regeln. Und ich muss aber ihn aufnehmen. Und da sind wir, und jetzt sind wir dann wirklich am Ende. Nochmal bei den chilenischen Kumpeln da unten. Ja, was haben die gemacht da oben? Die haben oben einen Schacht hier gebohrt. Das hat ja wochenlang gedauert. Ein Schacht, durch den sie dann so eine Rettungskapsel heruntergelassen haben. Und was war das für eine Freude, als diese Rettungskapsel da unten in diesem dunklen Raum endlich ankam. Waren die jetzt dadurch gerettet, dass die Rettungskapsel da unten angekommen ist? Nein. Die waren ja noch immer unten im Loch. Die mussten eine Entscheidung treffen. Die mussten die Entscheidung treffen, steig ich in diese Kapsel ein, die mich nach oben bringt, oder bleibe ich hier unten? Die wären ja schön blöd gewesen, wenn sie da unten geblieben wären. Da hat keiner unten bleiben wollen in diesem dunklen Loch. Die wollten alle ans Licht, in die Freiheit. Und dann haben sie die Entscheidung getroffen, jawohl, ich steige ein. Und dann ging es hoch. Und dann war der Jubel und die Freude groß. Endlich aus diesem Gefängnis draußen. Endlich im Licht. So, und wir müssen auch uns entscheiden. Wir haben jetzt gesehen, die Kapsel ist da. Ich habe sie euch heute Abend dargelegt. Aber einsteigen müssen wir selber. Das ist das allerletzte Bild, das ich jetzt zeige. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Bist du errettet? Sind sie errettet? Können wir das sagen? Können wir uns ja kurz mal selber sagen? Doch, ja, ich weiß, danke Herr. Oder, wenn ich das, ich weiß nicht, erst gestern habe ich wieder diese Sünde getan. Oder weiß ich nicht, ob ich wirklich bin. Dann lass uns doch darüber reden. Heute Abend noch, da können wir zusammen beten. Dann können wir die Sache klar machen, damit endlich Frieden einkehrt. Und dass wir endlich aufatmen können und sagen, jetzt bin ich ein Kind Gottes und mein Vater im Himmel, mit dem kann ich jeden Tag sprechen und jetzt kann ich ihm vertrauen, dass er mich durchs Leben führt bis hin zum Ziel. Jetzt bin ich gerettet. Ich habe Jesus Christus in mein Leben aufgenommen. Ja, wir verneigen uns nochmal. Ich will mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du dich so weit herabgelassen hast, aus Liebe zu uns, um uns zu erretten. Danke, dass das alles wahr ist. Danke dafür, dass es stimmt. Und danke, dass du jeden gerne einladen möchtest, dass jeder sich retten lässt. Oh, wir bitten dich darum. Herr, und du weißt, wo auch in den Herzen gerungen wird und überlegt wird, dann schenk es doch bitte, dass heute Abend die Entscheidung klar gemacht wird. Gewissheit kommt ins Herz hinein, dass das größte Glück, das du uns anbietest, das ewige Leben, heute Abend Fuß fassen kann in den Herzen. Ach, wir bitten dich darum. Ja, und wie gestern Abend will ich jetzt auch ein kleines Gebet uns vorsprechen. Und wer möchte, kann das Gebet mitbeten. Danke, Herr Jesus, dass du zu uns in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du auch mich lieb hast. Und danke, dass du auch für meine Sünden das Opfer am Kreuz vollbracht hast. Ja, ich glaube, dass du lebst, dass du auferstanden bist und mein Retter und mein Heiland sein willst. Ich nehme dich jetzt in mein Herz auf. Vergib mir bitte meine Schuld und komm in mein Leben und mach einen neuen Menschen aus mir, der für immer und ewig dir gehört. Amen.